Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital Crossroad. Da dies die erste Folge im neuen Jahr ist, möchte ich zunächst mal die Gelegenheit ergreifen und mich ganz herzlich bei euch bedanken für das tolle Feedback und auch für das häufige Abrufen der Folgen aus dem letzten Jahr. Ich darf euch versprechen, auch in diesem Jahr werden wir wieder spannende Digitalisierungsthemen auf die Agenda nehmen. Und mit einem dieser Themen fangen wir auch heute an, nämlich das Thema autonomes Fahren. Vor diesem Hintergrund wollen wir heute den aktuellen Status beleuchten. Wir wollen hinterfragen, was machen eigentlich die Automobilhersteller in diesem Kontext, beziehungsweise auch andere Player am Markt, die noch vor Jahr und Tag sehr stark mit diesem Thema geworben haben. In dem Sinne freue ich mich sehr, dass ich heute Thomas Quernheim dazu gewinnen konnte, in meinen Podcast zu kommen, denn er ist globaler Geschäftsfeldleiter für das Geschäftsfeld Engineering and Homologation bei TÜV Rheinland. Lieber Thomas, schön, dass du die Zeit genommen hast und herzlich willkommen hier im Podcast.
Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch zu einem wirklich spannenden Thema.
Thomas, der Begriff Engineering and Homologation ist ja relativ sperrig und sagt bestimmt auch nicht jedem etwas. Vielleicht kannst du mal kurz erläutern, was du so in deiner täglichen Arbeit überhaupt machst und wie das Ganze mit dem Thema autonomen Fahren zusammenhängt.
Ja, sehr gerne. Engineering and Homologation, so heißt tatsächlich das Geschäftsfeld innerhalb der Mobilität beim TÜV Rheinland, sagt wahrscheinlich wirklich nicht so sehr vielen Menschen was, aber unter der Homologation versteht man im Prinzip den Prozess der Genehmigung von Fahrzeugmodellen. Das gilt nicht nur für PKWs, für Automobile, sondern eben auch für ganz viele verschiedene Fahrzeugtypen, Busse, LKWs, Zweiräder, Dreiräder. Und zu jedem neuen Modell oder jedes neue Modell muss nach einem bestimmten Regelwerk, was auch nicht weltweit einheitlich ist, eine Genehmigung erteilt werden, auf öffentlichen Straßen fahren zu dürfen. Und auf Basis einer solchen Genehmigung erfolgt dann die Einzelzulassung eines jeden Fahrzeuges bei einer Zulassungsbehörde. Diese Genehmigung wird ausgesprochen von den Genehmigungsbehörden. In Deutschland ist das Kraftfahrtbundesamt. Und wir dürfen das als sogenannter technischer Dienst begleiten. Wir bewerten die Hersteller, die Unterlagen der Hersteller. Wir bewerten Testauswertungen, legen das dann in einem gesamten Bericht der Genehmigungsbehörde vor. Und die erteilt dann die finale Genehmigung. Das Geschäftsfeld ist ein globales Geschäftsfeld. Das reicht wirklich im Osten von Japan bis im Westen in die USA. Und wir haben da auch mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Gesetzesgrundlagen und Regelwerken zu tun, wenn wir solche Projekte begleiten. Und das betrifft jetzt zunehmend auch eben die Regeln zu Fahrzeugen, die Funktionen zum autonomen Fahren verbaut haben.
Es gibt immer einen Aspekt, über den ich sehr häufig nachdenke, wenn ich über das ganze Thema autonomes Fahren nachdenke, nämlich der Sicherheitsaspekt. Und da denke ich mal, geht es mir nicht anders als vielen anderen auch. Nämlich, wie stellt man eigentlich sicher, dass die Software, die in solchen Systemen verbaut ist, auch das tut, was sie tun soll? Und damit verknüpft natürlich die Frage, wie funktioniert eigentlich so ein Genehmigungsprozess für ein autonomes Fahrzeug?
Das ist tatsächlich ein momentaner Prozess, der noch so ein bisschen im Fluss ist, was die Welt der Regulierung und der gesetzlichen Vorschrift angeht. Also es gibt auf der einen Seite die technologische Entwicklung, die unheimlich schnell voranschreitet. Und auf der anderen Seite gibt es die Regel und Gesetzgebung, die dem immer hinterherhängt. Wir sind als technischer Dienst so ein bisschen mitten zwischen diesen beiden Entwicklungen und zwischen diesen beiden Parteien und versuchen auch in dieser Funktion zu vermitteln. Aber es ist auch schon ganz viel passiert. Im Grunde kann man sagen, dass sich die Welt dort sehr stark verändert hat und dass so eine Zulassung heute immer weiter wegkommt von einem eher objektbezogenen Ansatz, so wie das früher war, in einer mechanisch getriebenen Technologie, wo es um sowas wie Lenkung, Bremsen, auch passive Sicherheit wie Airbags und Anschnallgurte und jetzt sich immer mehr hinentwickelt zu Software, Hardware und solchen Systemen. Und diese Änderung wird auch in der Gesetzgebung vollzogen.
Das hat sich insofern jetzt entwickelt zu einem eher prozessorientierten Ansatz. Das heißt, heute schaut man mehr darauf, wie entsteht das Produkt und hat derjenige, der dafür die Verantwortung trägt, seine Prozesse dazu im Griff. Und man schaut nicht mehr tatsächlich jedes einzelne Teilchen und jede einzelne Komponente in so einem Fahrzeug an, weil es einfach nicht mehr geht. In dem Moment, wo Hardware und Software immer mehr Einzug halten in die Fahrzeuge, ist es einfach unmöglich, sich tatsächlich das Produkt im einzelnen Fall anzuschauen. Man kann nicht Softwarecode prüfen. Man müsste Millionen von Zeilen lesen und prüfen. Das geht nicht, das geht auch nicht stichprobenartig. Das heißt, man schaut sich an, wie organisiert der Hersteller im Rahmen seiner Eigenverantwortung seine Prozesse, wie beurteilt er Risiken, wie lässt er diese Risiken zu diesen Themen in den Entwicklungsprozess einfließen. Und das wird von uns auditiert, generell was sein Managementsystem angeht. Es gibt heute Regelungen sowohl zum Cyber Security Management System, was die Hersteller installiert haben müssen und implementiert haben müssen, als auch Software Update Management Systeme. Man schaut sich also ähnlich wie bei einem Qualitätsmanagement Audit 9001, schaut man sich diese Prozesse an und dann für ein einzelnes Fahrzeug prüft man dann, ob tatsächlich diese Prozesse auch eingehalten worden sind. Das ist also in diese Richtung entwickelt sich das sehr, sehr stark. Die Regulierung, die eher die einzelnen Komponenten und Systeme zum Gegenstand haben, die haben nach wie vor Gültigkeit, aber ergänzt wird das jetzt eben sehr stark um solche prozessualen Ansätze.
Das heißt, am Ende des Tages ist jeder Fahrzeughersteller selber dafür verantwortlich, wie gut oder schlecht die Software in den Fahrzeugen funktioniert?
Ja, so ein bisschen ist das schon so. Also es gibt nach den neuen Regeln, die rausgekommen sind, fährt man so einen Drei-Säulen-Ansatz. Also zum einen ist, so wie du sagst, die Herstellerverantwortung tendenziell eher gestiegen. Und die Verantwortung liegt beim Hersteller, Risiken selbst zu beurteilen, die er im Rahmen seiner Produkthaftung sowieso machen muss. Aber jetzt ist es heute so, es gibt eine Säule, wo es eher um das Thema auch Simulation geht, Software-Simulation geht. Dann gibt es eine Säule, die es auch schon immer gab, das Verhalten des Fahrzeuges, die Funktion des Fahrzeuges auf einer Teststrecke, auf einem Testgelände und im Rahmen von Erprobungsträger auszutesten und zu probieren. Und dann gibt es noch eine Säule des sogenannten Real-World-Tests, wo dann tatsächlich mit diesem, auch mit einer Sonderzulassung versehenen Fahrzeug auch auf Straßen sich begeben darf. Und bei diesen drei Säulen wird die Säule der Simulation immer wichtiger. Und da ist natürlich die spannende Frage, wie viel Simulation ist nötig, wie beurteilt man Simulationsergebnisse und wie beurteilt das dann ein technischer Dienst, so wie wir oder eine Behörde. Aber das stimmt schon, die Verantwortung geht doch immer weiter und immer stärker auf den Hersteller über.
Also grundsätzlich kann ich das ja auch verstehen, dass es für einen technischen Dienstleister wie den TÜV Rheinland faktisch kaum möglich ist, die komplette Software zu prüfen. Ich meine, wir reden da über mehrere hundert Millionen Zeilen Quellcode, ja, also es gibt ja auch Schätzungen, die sagen, in ein paar Jahren sind es dann auch im Milliardenbereich Zeilen Code, die da verarbeitet werden. Und die Welt, in der wir uns bewegen, ist ja auch relativ komplex. Das heißt, ein Fahrzeug, wenn es durch die Stadt fährt oder wenn es sich woanders außerhalb der Ortschaften bewegt, kann natürlich auch in Situationen geraten, die man nicht unbedingt alle immer vorhersehen kann und die man auch immer testen kann und dann einzuschätzen, ob die Software tatsächlich auch das tut, was sie tut, ist sicherlich auch nicht so ein ganz einfacher Prozess. Die Frage, die ich mir dabei gestellt habe, ist, am Ende des Tages sind die, ich sage jetzt mal, autonomen Systeme, die in einem solchen Fahrzeug verbaut sind, die ganze Sensorik und so weiter, irgendwie ja doch ähnlich oder gleich von Hersteller zu Hersteller. Und wahrscheinlich ist es für den Konsumenten auch total egal, ob die Software jetzt von VW produziert worden ist, um jetzt mal einen zu nennen, oder von Daimler produziert worden ist. Gibt es da irgendwelche Ansätze, dass man sagt, okay, man könnte da auch sicherlich viele Dinge standardisieren, gemeinsame Lösungen über Fahrzeughersteller hinweg auch einsetzen? Ich meine, es ist ja auch so, dass es in der Industrie Zulieferunternehmen gibt, die für alle möglichen Hersteller auch Teile produzieren. Also von daher, warum nicht auch Software?
Ja, das würde sicherlich auch gerade in Bezug auf die Prozesse für die Zulassung sehr viel Sinn machen, aber es gibt da aktuell ganz klar keinen Standard. Also die ganze Industrie ist aktuell in so einer Übergangsphase in diesem System und da ist natürlich auch, es herrscht so riesiger Wettbewerb. Du hattest eben schon Mercedes angesprochen. Mercedes hat ja das erste Fahrzeug, was in Teilen der Funktion nach dem Automatisierungslevel 3 in Deutschland die Zulassung erhalten hat. Das ist ein Projekt, was wir begleitet haben. Und da in diesem Projekt hat man auch gesehen, dass da noch viele Fragen offen sind, auch für die Frage, wie geht es weiter, was kommt nach dem Level 3, ganz kurz zur Erläuterung, es gibt eine Norm, die in dem Automobilbereich diese Automatisierungsstufen bezeichnet, SAE, eine Norm ist das und das geht von Stufe 0, wo es überhaupt keine Automation gibt bis zur Stufe 5, wo wir von der Vollautomatisierung reden, wo es noch nicht mal mehr, also gibt es nicht nur keinen Fahrer gibt, sondern es gibt auch kein Lenkrad und keine Brems- und Gaspedale mehr. Und dazwischen liegen die Stufen 1, 2, 3 und 4 logischerweise. Stufe 2 ist das, was viele von uns vielleicht kennen. Geschwindigkeitshaltesysteme, die bestimmten Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug einhalten könnten. Das sind Systeme, die helfen dabei, die Spur zu halten. Das ist das, was in vielen neuen Fahrzeugen schon verbaut ist. Und in der Stufe 3, da unter bestimmten Bedingungen, in bestimmten definierten Betriebsbereichen, darf dann tatsächlich auch das Lenkrad losgelassen werden. Man darf dann im Handy E-Mails lesen, solange man immer fahrbereit bleibt als Fahrer und jederzeit die Funktion des Systems mit übernehmen kann. Und jetzt auf die Frage zurückgreifend, da ist unheimlich viel künstliche Intelligenz mit im Spiel, weil es immer darum geht, auch die Szenarien zu beurteilen, wie das System unter welchen Bedingungen reagiert. Und da entwickeln die Hersteller jeder für sich momentan in eine Richtung, von der sie glauben, dass das die sinnvollste technische Lösung ist. Es gibt also keinen Standard. Die Standardisierung findet eher dort statt, wo wir versuchen, einen Standard für Toolketten zu schaffen, die in der Lage sind, dann zu validieren, diese Systeme zu validieren, dass sie auch das erfüllen, was sie erfüllen müssen, gemäß der Regeln. Dort passiert relativ viel. Es gibt auch herstellerübergreifende Zusammenarbeit in diesen Themenbereichen, aber wir sind weit davon entfernt, dass man sagen kann, es gibt eine Standardsoftware, die in diesen Systemen eingesetzt wird.
Ist denn, weil wir jetzt gerade schon verschiedene deutsche Hersteller angesprochen haben, ohne zu viel Werbung für die zu machen, ist denn da so ein bisschen der Vorsprung mittlerweile aufgeholt, den man vermeintlich zum Beispiel Unternehmen wie Tesla oder Google immer zugesagt hat? Ich meine, Google produziert ja noch jetzt nicht massenreife Fahrzeuge, kommt aber vielleicht irgendwann noch, genauso wie Apple. Aber zumindest mal Teslas fahren ja doch relativ viele auf den deutschen Straßen herum und man hat denen auch immer nachgesagt, dass sie im Grunde genommen so der Vorreiter und auch
ja, definitiv. Also ich glaube, man muss sich tatsächlich anschauen, dass gerade in der Automobilwelt an ganz, ganz vielen Stellen unheimlich viel passiert und nicht alles davon bekommt man immer so mit bei uns in der Presse. Also beispielsweise China ist da auch sehr, sehr weit, was die Entwicklung solcher Fahrzeuge und solcher Systeme angeht. Und in Teilen ist da auch technologisch, ist man da ganz vorne mit da dran. Aber um die zu nennen, die du eben, oder nochmal in Bezug und Relation zu setzen, die du eben genannt hast, da ist Deutschland definitiv sehr weit vorne mit dabei. Also nicht umsonst ist jetzt Mercedes sind diejenigen, die das tatsächlich geschafft haben. Das ist noch keinem anderen gelungen. Das ist auch Tesla nicht gelungen. Man muss hier auch unterscheiden zwischen den Funktionen, die technologisch verbaut sind oder verbaut werden können und dem, was gemäß den Regeln, die in der EU gelten, erlaubt und zulässig ist und zugelassen ist. Und da gibt es doch einen deutlichen Unterschied. Und weil diese Nachweiskette, das hatten wir eben schon kurz angesprochen, das ist nicht leicht. Also du musst als Hersteller ja nachweisen, dass du über den kompletten Entwicklungsprozess an jeder Stelle immer Risiken bewertet hast und entsprechende Maßnahmen ergriffen hast, mit denen das System in der Lage ist, mit Gefahrensituationen umzugehen. Allein die Nachweisführung dafür ist wirklich eine Mammutaufgabe und natürlich auch die Implementierung in das System. Also die deutschen Hersteller sind da sehr weit vorne mit dabei. Es sind alle dabei und dran, an diesen Level-3-Systemen zu arbeiten. Auch an Level 4 wird entwickelt und geforscht. Und ich würde sagen, dass es hier wirklich nicht so ist, dass man sagen kann, technologisch hängen die Deutschen da hinten dran. Es ist eher umgekehrt.
Ah, okay. Interessant. Wo wir gerade bei diesem Thema sind, vielleicht noch eine Anschlussfrage zu dem Thema. Wir haben gerade Google kurz erwähnt. Es kursieren ja auch immer so Gerüchte, dass Apple beispielsweise, die werden ja quasi auch dafür prädestiniert, oder andere Technologieunternehmen sich vielleicht in den Automobilmarkt hineinbewegen. Tesla hat man das ja auch nie zugetraut, dass man so aus dem Stehgreif, sag ich mal, ein neues Auto entwickeln kann mit den Funktionalitäten, die es dann auch hatte. Gibt es da im Moment irgendwelche Entwicklungen oder ist das absehbar, dass vielleicht eher Softwareunternehmen zukünftig eine größere Rolle spielen in dem Bereich oder und damit vielleicht auch die renommierten Unternehmen verdrängen? Oder war das quasi so ein Aufflammen? Tesla hat gezeigt, dass es funktioniert, aber die Renommierten haben jetzt relativ schnell auch nachgeholt, wahrscheinlich auch mit großem Geldeinsatz, da wieder auf eine Ebene zu kommen. Und jetzt ist es vielleicht für andere gar nicht mehr so interessant geworden. Wie ist da so deine Einschätzung?
Es tut sich unheimlich viel, das ist richtig. Gleichzeitig ist es aber so, dass vor einigen Jahren wurde sehr, sehr viel darüber berichtet. Ja. Also es wurde prognostiziert, dass die Großen der neuen Technologie diesen Bereich übernehmen werden. Und das hat sich so ein bisschen gezeigt, dass die Technologie, also gerade das Thema, also die Informationstechnologie, Soft, Hardware und diese Systeme sehr, sehr gut beherrscht werden, aber dass vielleicht da das unterschätzt wurde, was man vielleicht unter klassischem Automobilbau verstanden werden könnte, was das angeht. Es wurde eher so ein bisschen unterschätzt. Bei Tesla hatte man ja auch so ein bisschen prognostiziert, dass sie daran scheitern werden, von dem Prototypen in die Massenproduktion diesen Schritt zu schaffen, weil das tatsächlich ein Riesensprung ist. Es war ja auch knapp. Es sieht aktuell ja nicht so aus, als würden sie tatsächlich daran scheitern. Aber die tatsächlichen echten Softwarefirmen haben sich eigentlich alle auch zusammengefunden und Partnerschaften gegründet, um eben auch das Feld des klassischen Automobilbaus mit abdecken zu können. Es gibt viele Prototypen von Unternehmen, also Waymo, um eines zu nennen, als ein Unternehmen des Google-Konzerns, was diese Google-Car-Themen weiterentwickelt hat, ist auch aktiv im Probebetrieb zu verschiedenen Themen. Es ist momentan schwer abzusehen, was passiert. Ich glaube, es gibt auch da keine fertige und gefestigte Meinung. Es hat sich aber ein bisschen wegbewegt von diesem Glauben, die etablierten, eingesessenen und als eher schwerfällig empfundenen Hersteller der Automobilindustrie werden verschwinden, weil die neuen Technologiekonzerne Handys auf Räder produzieren werden und unsere Straßen dann bevölkern. Das hat sich ein bisschen geändert, weil man einfach gesehen hat, so einfach ist es doch nicht. Das gilt übrigens auch für das Thema autonomes Fahren im Allgemeinen. Es gab vor 2-3 Jahren Prognosen, dass in 5 Jahren wir Level-5-Fahrzeuge auf der Straße haben werden. Wir haben angefangen mit Level 3. Wir sind bis auf einzelne Anwendungsfälle noch relativ weit von Level 4 entfernt. Und Level 5 ist aktuell noch wirklich gar nicht sichtbar. Man darf ja eines nicht vergessen, wenn wir sagen, es gibt die ersten Fahrzeuge, die Teilfunktion des Automatisierungslevels 3 abdecken, dann ist das ja auch unter bestimmten Bedingungen. Und das heißt nicht nur, Bedingung Autobahn, Bedingung nur bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit, sondern das heißt auch bestimmte Wetterbedingungen. Also bei starken Regen oder bei Schneefall oder bei großen Blendeffekten ist es so, dass das System immer auf die sichere Seite fällt und dann einfach die Meldung gibt, hier Fahrer, bitte übernimm du, ich bin aktuell hier mit den Bedingungen überfordert. Und das wird auch ein Randtasten sein an solche Bedingungen. Und das ist jetzt vielleicht zu Beginn auch eher zur sicheren Seite hin ausgelegt, weil man einfach da ein bisschen die Entwicklung auch beobachten muss, wie sich das dann im Mischverkehr verhält. Weil das Migrationsszenario ist ja hier auch eines, was unseren Automobilverkehr sehr stark betrifft. Es fahren noch ganz, ganz lange viele Autos auf den Straßen, die eben überhaupt keine solche Funktionalität haben. Und das muss ja alles zusammen funktionieren. Mhm.
Ja, ja, absolut, absolut. Vielleicht nochmal ganz kurz auf die Frage zurückzukommen oder auf das, was du gerade so schön genannt hast, Handys auf Rädern. Das war ja tatsächlich auch für viele so ein Horrorszenario, weil jeder weiß, wie anfällig durchaus auch Software auf dem Laptop oder auf Handys ist, was zum Beispiel Hackerangriffe angeht. Und wenn man sich vorstellt, dass dann ein Google- oder Apple-Auto auf der Straße fährt, was dann gehackt wird, dann erzeugt das wahrscheinlich nicht unbedingt viel oder braucht es relativ viel Überzeugungskraft, dass die Leute solche Fahrzeuge dann auch kaufen. Dahinter vielleicht nochmal die Frage gestellt, wie sicher sind die Fahrzeuge gegen solche Angriffe? Ich meine, sie werden ja immer, wie du gerade schon gesagt hast, softwarelastiger und hardwarelastiger. Und man kann auch nicht jede Zeile Code überprüfen. Was ist so deine Einschätzung oder was sind so Ergebnisse eurer Erkenntnisse in dem Bereich?
Ja, also das ist natürlich ein spannendes Thema, über das sich jeder Gedanken macht. Ja, das, was man so, was so jeder mal mitbekommen hat, irgendwie, dass man versuchen kann, die Signale des Funkschlüssels abzugreifen, um dann irgendwie das Auto zu öffnen, dieses sogenannte Jamming. Es gab ja auch recht spektakuläre erfolgreiche Versuche, Systeme zu hacken. Das war mal 2015. Da ist die Industrie tatsächlich sehr, sehr stark wachgerüttelt worden, als ein Versuch, ein Fahrzeug zu hacken, erfolgreich gelaufen ist. Und zwar so, dass man tatsächlich während der Fahrt die Geschwindigkeit erhöhen konnte, dass man die Musik laut gestellt hat, dass man auf die Bremsen Zugriff hatte. Das sind so die Szenarien, vor denen jeder Angst hat und auch berechtigterweise Angst hat. Seitdem ist viel passiert. Ich hatte ja eben eingangs gesagt, dass man sich sehr genau anschaut, wie diese Risiken von den Herstellern beurteilt und bewertet werden. Dass es ein Cyber Security und Software Update Management System geben muss, was die Hersteller implementiert haben. Und es hat sich auf der Software-Architektur und auf der Architektur der Steuereinheiten im Fahrzeug sehr, sehr viel getan. Theoretisch sind Fahrzeuge noch immer hackbar. Aber man muss sich auch immer anschauen, was ist das Ziel eines Hacking-Angriffs. Ein individuelles Fahrzeug zu hacken, ist unter großem Aufwand vielleicht möglich. Man muss heute sehr, sehr nahe an das Fahrzeug rankommen, entweder tatsächlich physisch an die Steuereinheit oder zumindest mal so, dass man in die Nähe der Connectivity-Einheiten des Fahrzeugs kommt. Dann kann man das vielleicht schaffen, aber die Architektur ist heute so, dass man vielleicht in das Infotainment-System eindringen kann, dass man vielleicht dann nachschauen kann, okay, welcher Radiosender wurde zuletzt gehört. Aber das Szenario, ein Fahrzeug und der ganze Fahrzeugflotten im großen Stil zu hacken, das ist eher unwahrscheinlich geworden. Die Sicherheitsstandards sind sehr stark dezentralisiert worden. Es werden separate kryptografische Schlüssel vergeben. Also die Fahrzeugseite ist hier, glaube ich, nicht das ganz große Risiko. Wenn man sich aber überlegt, wie die Automatisierungslevel der Zukunft aussehen können, dann spielt da auch immer eine Infrastruktur eine Rolle. Und da muss man sich eher überlegen, wie sorgt man dafür, dass diese Schnittstellen zum Fahrzeug, zwischen Fahrzeug und Infrastruktur, dass die auch genauso sicher bleibt. Theoretisch ist es möglich, die Systeme so zu manipulieren, dass wenn man bestimmte, entweder sogar nur auf der Pixelebene oder mit Stickern auf Verkehrszeichen, dass man auf einmal dem System vorgaukelt, da steht gar nicht 50 km/h Mindesthöchstgeschwindigkeit, sondern da steht 500 km/h Mindestgeschwindigkeit. Ampelsysteme, ja, Signalanlagen, die mit dem Fahrzeug kommunizieren, das läuft alles über Kommunikationsschnittstellen, die man betrachten muss. Also momentan sehen wir eigentlich eher die Bedrohung, dass man das Gesamtsystem betrachten muss, und das hört dann eben auf, oder es hört dann eben nicht nur auf der Fahrzeugebene auf. Da gibt es Szenarien, die wirklich sehr vorsichtig bewertet werden müssen und wo es hoffentlich dann möglich sein wird, ein Gesamtbild zu betrachten.
Ja, na klar, das denke ich auch, dass das sicherlich noch ein spannendes und sehr interessantes Gebiet ist, wo noch viel passieren kann und wird. Ich meine, auf der einen Seite, jedes Fahrzeug hat natürlich auch Schnittstellen und Software wird sicherlich auch abgedatet. Das heißt, auch da wird man dann zukünftig gucken müssen, dass die Software, die dort eingeschmuggelt wird, dann trotzdem immer noch so sicher ist, dass niemand in der Lage ist, ein Fahrzeug zu übernehmen. Auf der anderen Seite in der Kommunikation mit der Infrastruktur sehe ich auch so, gibt es sicherlich einige Möglichkeiten, um sich dort auch in die Signale mit einzuhacken und dann entsprechend auch hier das Fahrverhalten zu manipulieren. Also sei es, wie du es gerade gesagt hast, mit Geschwindigkeit oder anderen Dingen. Von daher glaube ich auch tatsächlich, dass wir vielleicht jetzt gerade eher noch am Anfang stehen, auch wenn es vor ein paar Jahren so klang, als wäre sozusagen die Revolution vor der Tür und müsste eigentlich nur noch den Schalter umlegen. Und deswegen vielleicht zum Abschluss nochmal eine spannende Frage. So, wie siehst du das aus deiner Sicht? Wie wird die Welt sich so in den nächsten 5 bis 10 Jahren verändern? Also wir haben ja gerade schon gesagt, so eigentlich ist in den letzten Jahren, es ist viel passiert, keine Frage, aber nicht so viel, was in die Öffentlichkeit gedrungen ist oder wo man jetzt das Gefühl hat, da ist jetzt eine große Revolution unterwegs. Aber das muss ja nicht heißen, dass es vielleicht jetzt nicht doch an einer Schwelle ist, wo man sagt, okay, in 5 Jahren oder 10 Jahren sieht dann die Welt tatsächlich vielleicht ganz anders aus. Wie siehst du das?
Ich glaube, dass es Anwendungsfälle geben wird, wo wir autonomes Fahren tatsächlich sehen. Das wird aber für eine ganze Weile noch sehr begrenzt sein. Es werden Punkt-zu-Punkt-Verkehre sein, das werden Werksverkehre sein, das werden langsam fahrende People-Mover, sogenannte People-Mover sein, die auch vielleicht so Last-Mile-Verbindungen schließen können, wenn es um Transport im öffentlichen Verkehrsbereich geht. Ich glaube, dass wir, was man am schnellsten bemerken wird in der Öffentlichkeit, ist, dass auch neue Regeln in Kraft getreten sind. Beispielsweise im Sommer 2024 ist so ein Datum, dass bestimmte Funktionen, die heute schon in Autos existieren, in neuen verpflichtend werden für alle Fahrzeuge, sowas wie ein intelligenter Abstandshalter, eine Anzeige, eine Verkehrszeichenerkennung. Das sind alles Systeme, die heute schon verbaut werden. Typischerweise ist es ja so, dass es eher in den sogenannten Flagships der Fahrzeughersteller zunächst mal Einzug findet. Und das wird tatsächlich verpflichtend. Das wird man merken. Also da wird es Systeme geben, die heute vielleicht noch als Luxus gesehen werden und schon 2024 verpflichtend sind. Wir werden also noch ganz, ganz lange mit dem sogenannten Level 2 zu tun haben. Es wird aber in den nächsten Jahren alle großen Hersteller in Level 3 Fahrzeuge auf die Straße bringen. Das ist das, was gerade passiert. Also wir werden Systeme sehen, wo man unter bestimmten Bedingungen dann auch vielleicht bis 130 km/h die Hände vom Lenkrad nehmen kann, komplett, wo man auch, und das nicht nur in der S-Klasse. Wie lange das genau dauern wird, das ist auch ein bisschen eine Frage, inwieweit die Zulassungsprozesse hier skalierbar sind. Und da, ich hatte ja eben schon erwähnt, die Validierung von solchen Systemen ist nicht einfach. Die Frage, das Zusammenspiel von Simulationen, Software-Simulationen und Tests auf Testgeländen und in Real World, das wird sich alles ein bisschen einfinden. Das ist das, was in den nächsten 5 Jahren stattfinden wird. Autonome, wirklich im Individualverkehr vollautonome Fahrzeuge, das sehe ich persönlich frühestens in 10 Jahren. Vielleicht täusche ich mich, es gibt auch da keine festen Meinungen. Vor 3, 4 Jahren hätte ich das tatsächlich auch noch anders gesehen. Inzwischen muss ich sagen, die Hürden nicht nur auf der regulatorischen Seite, sondern auch auf der technologischen Seite, in der KI, in der Beurteilung von Szenarien, in der Frage, wie verhält sich das System in einer bestimmten Gefahrensituation? Fährt es nach links, nach rechts oder fährt es vielleicht auch geradeaus gegen eine Mauer, weil es ein gutes Airbag-System hat? Da sind noch ganz, ganz viele Fragen offen, die erstmal geklärt werden müssen. Das ist so meine Prognose für die nächsten, ja, du hast gefragt, 5 bis 10 Jahre, so sehe ich das.
Ja, okay. Wir werden es mit Interesse beobachten.
Ja.
Und sind gespannt, was da passiert. Ich meine, ihr werdet das als allererstes erfahren. Das macht den Reiz deines Jobs sicherlich auch aus. Von daher wünsche ich dir auf jeden Fall noch viel Spaß. Und ja, herzlichen Dank erstmal für deine Zeit und für die geduldige Beantwortung der vielen Fragen, die ich zu dem Thema hatte.
Gerne, vielen Dank.
Genau, und vielleicht schaffen wir es ja nochmal zu dem Thema in geraumer Zeit, wenn sich dann bestimmte Dinge wirklich verändert haben, nochmal zu
reden. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Es ist tatsächlich eine super spannende Phase in der Automobilindustrie, was da gerade aktuell passiert und schwer den Überblick zu behalten. Deswegen lohnt es sich vielleicht sicherlich bei Zeiten nochmal drauf zu schauen, wie der Fortschritt ist. Und ja, ich danke für die Einladung, hat mir viel Spaß gemacht und ja, dann bis hoffentlich bald in diesem Rahmen.
Ja, vielen Dank. Bis dann. Ciao.
Ciao. Tschüss.